fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been
to win. Well, the most obvious and often repeated observation about this conflict is totally true. Iran's threshold for victory is very low. It just needs to survive. The regime has to remain intact. Now, in order to change the regime, everyone pretty much agrees you would need ground forces. You'd need troops, boots on the ground, American.
Ja, hallo Freunde, ich grüße euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal, grüß Gott, allesamt miteinander. Ihr seid richtig beim Iran-Update mit Thomas Gast am 31. März 2026 und die Großen spielen immer noch Schach. Ja. Und wir müssen die Suppe auslöffeln, die sie uns eingebrockt haben. Ne? Gut, wir fangen gleich mal an. Frankreich hat Kampfhubschrauber in den Nahen Osten entsandt. Paris hat Kampfhubschrauber vom Typ Tiger zur Bekämpfung von Drohnen in den Nahen Osten geschickt, erklärte der Generalstabschef der französischen Armee. Das war vor kurzem noch ein Ex-Fremdlegionärsoffizier, den ich sehr gut kannte, Thierry Burkhardt, aber der musste abdanken. Gut, wir machen mal weiter. Wir setzen Tiger-Hubschrauber zur Bekämpfung von UAVs im Nahen Osten ein, sagte General Pierre Schiller. Ja, Pierre Schiller, Tiger. Da gab es ja auch ein Projekt in Deutschland. Das Projekt wurde eingestellt. Verschiedene Probleme mit den Waffen etc. pp. Und ja, was kann ich dazu sagen? Die Franzosen haben so ungefähr ja, zwischen 65 und 70 Tiger-Hubschrauber. Die haben eine Reichweite von etwa 800 Kilometer. Also ich greife da weit an. Ja, manche haben weniger, je nach Anfertigung. Ja, also Reichweite knapp. Also maximal 800 Kilometer, das heißt hin und zurück. Das heißt eine Tour hin, 400 Kilometer, eine Tour zurück, 400 Kilometer. Aber deswegen haben die Franzosen ja auch, wie sagt man, Hubschrauberträger in den Nahen Osten geschickt. Ja, ein Ding davon wäre die Tonnerre, das heißt Tonner. Und das ist ein Hubschrauberträger par excellence. Ja, da gibt's noch einen zweiten, wo der ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo die Tonnerre ist, ja, aber ich meine, ich kenne den Namen von dem zweiten Hubschrauberträger nicht. Ja, jetzt stellt sich mir die Frage, wo haben die, wenn nicht auf diesen Hubschrauberträgern, wo wären diese Tiger-Hubschrauber stationiert? Da gäbe es für mich nur zwei Ideen. Einmal Erbil im Irak. Da kam vor kurzem ein Franzose ums Leben, Drohnenangriff. Ne? Da haben die Franzosen noch ein Programm laufen mit dem Namen Shamal. Da geht es gegen den IS. Angeblich gegen den IS, ja. Also Erbil im Irak. Und dann die zweite Möglichkeit wäre Djibouti, ja. Der Flughafen von Djibouti, wo die Dinger stationiert sind, das wäre direkt am internationalen Airport Djibouti. Ja, das Land heißt Djibouti, aber die Hauptstadt heißt auch Djibouti. Ich kenne Djibouti sehr gut. Ich war viermal da unten. Wir hatten damals die 13. Halbbrigade in Gabot. Wir hatten die Compagnie Tournante des 2e Rep oben in Arta, ungefähr 35 Kilometer weiter weg. Wir hatten die Eskadron der Reconnaissance in Weyer, ja, ist ein bisschen unterhalb gelegen. Dann gab es noch von den Franzosen der 5. RIAOM, Regiment Interarm Outre-mer. Und wir hatten oben bei uns in Arta auch noch die Commando Marine. Ja, die sind alle abgezogen worden. Es bleibt, wenn ich mich recht erinnere, ein kleines Luftwaffendetachement. Ja, und dort in Djibouti haben auch die Amerikaner ihre Drohnen stationiert. Also, für mich, Erbil, Irak oder eben Djibouti. Oder eben beweglich auf einem der Flugzeugträger. Wobei ich jetzt sage, Flugzeugträger sehr vulnerabel, das heißt angreifbar. Ich glaube nicht, dass sie sich mit diesen Dingern reinwagen in den Bab el-Mandeb, also ins Rote Meer, im Bab el-Mandeb oder in die Nähe von der Strait of Hormuz. Ja? Und dann muss man sich auch die Frage stellen, was machen die Franzosen da? Was holen sie da vom Himmel mit den Kampfhubschraubern? Die setzen ja auch Rafale ein. Mit ihren Raketen haben sie schon Drohnen abgeschossen. Deswegen haben die jetzt auch einen Raketenengpass für die Rafale. Und jetzt setzen also Kampfhubschrauber vom Typ Tiger ein. Und ich frage mich, wo agieren die? In welcher Region agieren die? Das wird mir nicht ganz klar. Zypern schließe ich aus. Ist eine Möglichkeit, aber schließe ich aus. Dann wohl eher wirklich Richtung Nahe Osten. Mehr Richtung Bab el-Mandeb, mehr Richtung Strait of Hormuz, mehr Richtung Iran. Wäre das dann noch passiv? Passive Beteiligung? Ich weiß es nicht. Ja, wir gehen mal weiter zum nächsten Bericht. Da hatten wir hier ein Intro-Video. Wen haben wir da gesehen? Ja, die Caroline Leavitt. Das ist die Regierungssprecherin von Donald Trump. Na? Der Text dazu lautet wie folgt. Die US-Regierung droht dem Iran mit verschärften Angriffen. Ja, immer mehr, immer härter. We will strike them very hard. Ne? Wenn der Iran, so wurde da gesagt, die neue Realität nicht anerkennt, werden die USA härter zuschlagen als je zuvor, sagte die Regierungssprecherin Caroline Leavitt in Washington. US-Präsident Donald Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, die Hölle im Iran loszubrechen. Unleash the hell. Ne? Oder losbrechen zu lassen. Leavitt sagte, die Führung in Teheran habe nun die Chance, mit Trump zu kooperieren. Das war deren Ansinnen von Anfang an. Die hatten mit Trump kooperiert. Ja? Dann wurde diese Kooperation einseitig abgebrochen. That's the point. Dazu gehöre das Nuklearprogramm aufzugeben. Da mal ein Punkt von mir, warum? Ich meine, die Iraner haben immer gesagt, dass sie die Bombe nicht wollen. Ja? Das hat der Ayatollah Khamenei. Der hat das gesagt. Wir wollen diese Atomwaffe nicht. Wir wollen Uran. Wir wollen das friedliche Atomprogramm. Und gesetztenfalls der Iran würde haben wollen, die A-Waffe, da müsste man sich die Frage gefallen lassen, warum dürfen die eine Nation im Nahen Osten die A-Waffe haben und die andere nicht? Warum darf Indien die A-Waffe haben? Warum Pakistan? Warum nicht die Iraner? Was ich jetzt so mitbekommen habe von den Iranern, ich meine, ich bin ja jeden Tag drin in den Kartoffeln, ja. Da sage ich mir, wir haben es da mit Menschen zu tun, das ist meine persönliche Meinung, die sehr verantwortungsvoll mit ihren Aufgaben umgehen. Im Gegensatz zu anderen Nationen. Also, nur mal so weit meine Stellungnahme dazu. Dazu gehöre das Nuklearprogramm aufzugeben und die USA und ihre Verbündeten nicht weiter zu bedrohen. Wer hat denn den Iran angegriffen? Leute, der Iran hat die letzten 200 Jahre kein einziges Land angegriffen. Außer er wurde vorher bedroht oder angegriffen. Ja? Ich glaube, die leben alle auf dem falschen Planeten. Okay, wir machen mal weiter. Nochmal, dazu gehöre das Nuklearprogramm aufzugeben und die USA und ihre Verbündeten nicht weiter zu bedrohen. Sie hat da auch gesagt, Caroline Leavitt, dass eine dieser Realitäten ist, dass der Iran militärisch besiegt sei. Und das muss man auch mal langsam sacken lassen, weil dem ist ja ganz und gar nicht so, ja. Der Iran ist nicht militärisch besiegt, ja. Die holen fast jeden zweiten, dritten Tag eine MQ-9 Reaper-Patrone. Die holen fast jeden zweiten, dritten Tag eine MQ-9 Reaper-Drohne vom Himmel. Darüber wird nicht immer berichtet. Ja? Erst kürzlich wurde ein AWACS-Flugzeug zerstört. Vorher wohl einige KC-135 Stratotanker. Es wurden in der Golfregion fast alle SAT-Radare zerstört. Amerika ist blind. Der Iran legte die Energieanlagen der Golfstaaten in Schutt und Asche. Er greift auf täglicher Basis Israel an. Schickt Drohnen zur US-Botschaft, mal so ganz schnell nach Bagdad, Green Zone, right? Während die IDF im Südlibanon im Kampf gegen die Hezbollah jeden Tag Verluste wegstecken muss. Ja, ich habe es gestern gesagt, die Hezbollah, die vermeldet fast jeden Tag einen Abschuss von Merkava-Panzer. Manchmal zwei, manchmal drei. Die legt Hinterhalte aus und da gibt es wirklich heavy clashes. Und die Verluste der Israelis, die steigen. Das sieht nicht danach aus, als wäre der Iran militärisch besiegt. Ganz und gar nicht. Ich denke, der Krieg könnte enden, weil eben der Iran militärisch noch zu stark ist. That's the point. Das ist meine Meinung. Ja, aber das will man sich und kann man sich ja auch nicht eingestehen. So, liebe Freunde, da haben wir noch einen Post von US-Präsident Donald Trump auf Truth Social, auf seiner Plattform. Darin droht er, alle Elektrizitätswerke, Ölquellen und Shark Island und möglicherweise alle Entsalzungsanlagen des Iran vollständig zu zerstören, falls die Straße von Hormuz nicht sofort geöffnet wird. Das ist eine Drohung. Ja? Jetzt stelle ich mir die Frage, was weiß Trump nicht, was ich zum Beispiel weiß? Der Iran, der ist von seinen Entsalzungsanlagen nicht abhängig. Ja? Die haben, glaube ich, nur zwischen 3-6% Abhängigkeit von Wasser, das aus Entsalzungsanlagen stammt. Im Iran gibt es Berge, Täler, Seen, Bäche, Flüsse und das ganze Ratatouille. Aber wer ist abhängig von diesen Entsalzungsanlagen? Ganz genau, die Verbündeten der Amerikaner in der Region, in der Golfregion und in Israel. Gehen wir die Sache mal durch. Ich habe es mal aufgeschrieben. Kuwait, zu 90% abhängig von Entsalzungsanlagen. Wenn du den, die wichtigsten Entsalzungsanlagen, kaputt machst, aufgrund, weil vorher die Amerikaner die Entsalzungsanlagen der Iraner kaputt getöppert haben, dann ist Ende Gelände, Schicht im Schacht. Oman, zu 86% abhängig von Entsalzungsanlagen. Israel, 75%. Saudi-Arabien, 70%. Ich war da unten in Jeddah. In Jeddah gibt es sehr viele Entsalzungsanlagen. Ja, zumindest eine ganz große, was ich gesehen habe. Ja, und wie gesagt, wenn die Amerikaner umsetzen, was sie hier androhen, nämlich auch die Entsalzungsanlagen des Iran anzugreifen, der Iran schüttelt sich zweimal, wir haben keine Abhängigkeit und greift dann die Entsalzungsanlagen von den genannten Ländern an. Und dann haben sie wieder ein Problem in der Golfregion. Und wer wäre schuld? Ganz genau. Hurra, die ganze was kostet die Welt. Macht alles gar keinen Sinn. Das ist ein Blödsinn, würde ich sagen. Wir gehen mal weiter zum nächsten Bericht. Ja? Laut CNN würden US-Geheimdienste beobachten, wie Irans Militär Minenfelder auf der winzigen Insel Shark anlegt. Shark, wir sprechen hier von Shark. Sowohl Antipersonen- als auch Antipanzerminen würden am Ufer platziert, um dort eine Landung von US-Kräften zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Auch zusätzliche Soldaten und Luftabwehr würden demnach auf Shark stationiert werden. Wenn die Amerikaner auf Shark Island landen oder es versuchen, da wird schon mal Verluste geben. Es ist ganz klar. Das erste Ding. Das zweite Ding wäre, Shark Island ist vom Festland des Iran ungefähr 30 Meilen entfernt. Und die Amerikaner haben auf Shark Island zunächst mal viele Verluste, Verwundete. Durch diese Panzerminen, Antipersonenminen etc. pp. Es sind ja auch Soldaten stationiert des Iran auf Shark Island. Ja, herzlich willkommen. Und dann bekommen sie noch die ganze Salve ab von diesen Raketen und Drohnen, die irgendwo am Ufer sind. Die sich fahren lassen mit LKWs oder irgendwo in Löchern, in Tunnels, keine Ahnung, was weiß ich. Auf jeden Fall wäre das ein Himmelfahrtskommando. Ja, also ich würde den GIs raten, Hände weg von Shark Island, der Schuss geht daneben. Ich meine, ich bin Soldat, ich stehe zu den Soldaten. Ja, die Soldaten tun mir eigentlich leid, die machen, was man ihnen sagt. Ja, aber was die Regierung mit den Soldaten macht, dafür stehe ich nicht. Ja, also von daher überhaupt kein Problem. Wir machen mal weiter. Wir haben hier ein Video und ich habe ein Video für euch. Ja, unsere Stärke ist der Bodenkrieg. Iran kündigt volle Einsatzbereitschaft für Invasion an. Der Sprecher des Militärs erklärte, unsere Stärke liegt im Bodenkrieg. Wir sind vollständig auf jedes Szenario vorbereitet, einschließlich einer feindlichen Bodeninvasion. Genau darin liegt die größte Stärke der iranischen Streitkräfte. Der aktuelle Konflikt ist in Wirklichkeit ein Krieg aus der Distanz, da der Gegner es nicht wage, sich direkt zu stellen und einen Nahkampf mit iranischen Kämpfern zu führen. That's the point. Ja, ich kann dazu nur sagen, dass es ungefähr 500.000 Soldaten bräuchte, um den Iran zu besetzen, um die größeren Städte einzunehmen. Die haben wir nicht, die kriegen wir nicht zusammen. Selbst wenn die europäische NATO mitmachen würde, stünden wir mal bei der Hälfte. That's the point. Das andere ist, und das ist, was keiner begreifen will, keiner will diese Realität anerkennen, das ist Folgendes. Wir haben ja bei den Amerikanern die sogenannten Special Forces, ja. Wir haben diese Green Berets, wir haben die Rangers, wir haben die 82., die 101., wir haben die MEUs, wir haben die Marines, wir haben die Navy SEALs, ja. Aber soll ich euch was sagen? Der simple, einfache iranische Soldat ist im Bodenkampf besser als all diese Jungs. Wisst ihr warum? Weil der normale iranische Soldat, der normale Infanterist, seine Heimat verteidigt. Er wird angegriffen. Er hat den Heimvorteil. Der Schuss geht für all diese GIs nach hinten los. Wenn ich meine Heimat verteidige, dann mache ich das Krallen voraus. Die Amerikaner kämpfen wie viel Kilometer weit weg von zu Hause? 10.000, 11.000, 12.000? Ja? Die haben keine Moral. Die gehen da rein und wissen schon, wir führen hier einen falschen Krieg. Die Moral geht schleifen, weil sie wissen, was sie erwartet. Und dieses Video war eindringlich genug. Ja, ich gehe weiter zum nächsten Bericht. Ja, worum geht's hier? Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägt Donald Trump, eine militärische Operation anzuordnen, um 450 Kilo angereichertes Uran aus dem Iran zu sichern. Eine endgültige Entscheidung wurde bislang noch nicht getroffen. Ich habe darüber berichtet, wie man das angehen könnte, militärisch. Ihr erinnert euch, vor zwei Wochen meine zwei Videos, ja, wie man so militärisch diese 450 Kilo angereichertes Uran da rausholen könnte. Ja, schaut euch die Videos nochmal an. Und jetzt gucken wir mal rein, wie das hier gedacht ist, ja. Dem Bericht zufolge müssten im Falle eines solchen Einsatzes US-amerikanische Kräfte zu den entsprechenden Standorten fliegen, insbesondere nach Isfahan, und dabei vermutlich unter Beschuss durch iranische Boden-Luftraketen und Drohnen geraten. Nach der Ankunft vor Ort müssten Kampftruppen zusätzlich den Umkreis sichern. Die Bergung des Materials würde wahrscheinlich von einer Eliteeinheit von Spezialkräften durchgeführt werden, die speziell für den Umgang mit radioaktivem Material in Kampfzonen ausgebildet wurden. Das hoch angereicherte Uran soll sich vermutlich in 40 bis 50 speziellen Behältern befinden, die Tauchflaschen ähneln. Ja, ich kann mir vorstellen, wie die aussehen, ne? Diese müssten in spezielle Transportcontainer verladen werden, um sie vor Unfällen zu schützen. Das könnte mehrere Lastwagen füllen, erklärte Richard Nephew, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater von Präsident Biden. Warum von Präsident Biden, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hat er die Seite gewechselt, ist jetzt bei den Republikanern. Kann ja sein, ne? Falls keine geeignete Landebahn verfügbar ist, müsste zunächst eine provisorische Start- und Landebahn errichtet werden. Das geht ja mal so ganz schnell, gell? Um Ausrüstung einfliegen und das nukleare Material abzutransportieren. Die gesamte Operation könnte mehrere Tage oder sogar Wochen dauern. Leute, jetzt bin ich von den Socken. Ich bin Militär und ich habe erklärt, wie ich das militärisch angehen würde. Die Operation, die ich vorgeschlagen habe, die hätte im höchsten Fall 24 Stunden gedauert. Da musst du raus. Das wird nämlich zum Hexenkessel. Denn die Iraner, die tanzen vom ganzen Land an. Es ist eine Population von 90 Millionen Frauen und Männern. 90 Millionen Bevölkerung. Ja? Die können bis zu 1 Million Kämpfer aufbieten. Und wenn hier die Rede davon ist, dass die Amerikaner gelandet sind, mit Special Forces. Und die wollen das Uran rausholen. 400 Kilo oder 450 Kilo Uran. Und wenn absehbar ist, die bleiben einen Monat dort, dann wird das Dien Bien Phu der Amerikaner. Dien Bien Phu, macht euch mal schlau. Ja? Dann kommen vom ganzen Land, kommen die Iraner an, mit ihren Waffen, mit ihren Mörsern, Artillerie, Drohnen, Raketen, alles was ihr wollt. Und dann wird Isfahan Dien Bien Phu. Und dann gnade denen Gott. That's the point. Du musst die Sache durchziehen innerhalb von maximal 24 Stunden. Das sage ich. Und wer hier schreibt, man könne es sich erlauben, diese Operation mehrere Tage oder sogar Wochen dauern zu lassen, sorry. No way. Da fehlt mir jegliche Seriosität. Das ist nicht machbar. Ran, drauf, drüber. 24 Stunden und weg. Right? Wir schauen mal weiter rein zum nächsten Bericht. Okay, wir haben hier ein Video. Darauf ist zu sehen, die israelische Ölraffinerie bei Haifa, die brennt nach einem Raketenangriff durch den Iran. Insgesamt wurden 6 iranische Einschläge in der Stadt Haifa und den umliegenden Gebieten und Städten registriert. Der Hafen von Haifa und ein Treibstoffspeicher in der Raffinerie von Haifa wurden getroffen. Tit for tat. Was du mir so in dir. Nächster Bericht. Es hat sich eine interessante Einschätzung hinsichtlich der von Iran gewählten Taktik zur Bekämpfung der amerikanischen Infrastruktur im Nahen Osten herauskristallisiert. Zunächst wurden die Radaranlagen der Raketenabwehrsysteme in Jordanien und Katar angegriffen. Anschließend in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Parallel dazu wurden Angriffe auf Weltraumkommunikationsanlagen in Bahrain durchgeführt, was die Übertragung großer Mengen an Geheimdienstdaten erschwerte. Als Reaktion darauf entsandten die USA E-3 Sentry-Flugzeuge in die Region, um schnell Informationen über iranische Raketenstarts zu erhalten. Doch auch diese Art von Waffen ist nach dem Angriff auf die Prinz Sultan Airbase in Saudi-Arabien gefährdet. Da wurde ein Ding zerdöppert, ein AWACS wurde kaputtgeschossen. Bilder habe ich gestern gezeigt. Bislang wurden nicht alle Flugzeuge zerstört. Es ist unklar, warum, obwohl der Iran dazu in der Lage wäre. Doch es ist bereits klar, dass die Satelliten- und Luftaufklärungsfähigkeiten der USA möglicherweise nicht ausreichen, um die Kampagne im Iran effektiv fortzusetzen, meine Freunde. That's the point. Infolgedessen droht die Wirksamkeit der gesamten Operation gegen Teheran erheblich zu sinken. Ob der Iran solche Aktionen eigenständig plant oder externe Unterstützung erhält, bleibt vorerst ein Rätsel. Insider wissen Bescheid, top secret. Ja, liebe Freunde, wir gehen mal weiter zum nächsten Bericht. Laut Berichten von Channel 12 und Times of Israel wurde ein Plan verworfen, einen kurdischen Bodenangriff auf den Nordwesten Irans zu unterstützen. Ja, ich habe darüber berichtet vor etwa, ja, gleich nach Kriegsausbruch. Da haben die Amerikaner versucht, die Kurden mit ins Boot zu holen, gegen den Iran. Kommen wir später nochmal drauf. Geplant war der Einsatz von zehntausenden Kämpfern aus dem Irak, unterstützt durch US-israelische Luftschläge. Nach Medienleaks verlor die Operation den Überraschungseffekt. Der Iran reagierte mit Verstärkung der Verteidigung und politischem Druck auf die irakische Regierung. Gleichzeitig kam es zu regionalem Widerstand. Die Türkei warnte vor kurdischen Gebietsgewinnen, Golfstaaten vor Destabilisierung und kurdische Gruppen selbst äußerten Zweifel an der Verlässlichkeit der USA. Das sollte uns zu denken geben, oder den Amerikanern. Angesichts steigender Risiken und geringer Erfolgsaussichten soll Präsident Trump die Operation als zu gefährlich bewertet und gestoppt haben. Der Plan gilt laut Berichten derzeit als vom Tisch gefegt. Ja? Ja, meine Einschätzung, was die Herren vergessen haben, ist folgendes. Die Kurden, die haben im Grenzgebiet Iran, Türkei, ein Rückzugsgebiet. Ja? Und gleich hinter der Grenze befindet sich im Iran das Zagros-Gebirge. Ja, das Zagros-Gebirge. Und dort ist der Rückzugsort für die Kurden. Und die Kurden wären verrückt, wenn sie diesen Rückzugsort kompromittieren würden. Denn wenn sie mitmachen würden bei den Amerikanern gegen den Iran, da hätte der Iran was dagegen. Und da würde der Iran die Kurden schassen. Bislang geht es den kurdischen Kämpfern im Iran, im Zagros-Gebirge, noch gut. Hätten sie Ja gesagt zum Plan der Amerikaner, gegen den Iran anzutreten, no way. Dann hätten sie für ewig und für alle Zeiten einen Unfrieden, denn die werden geschasst von der Türkei, die werden geschasst vom Iran, ja. Und ich denke nicht, dass die Kurden begriffen haben, dass es kontraproduktiv ist, sich als Handlanger der USA einspannen oder vor die Kiste spannen zu lassen, ja. Die machen da nicht mit, die wollen ihre Ruhe haben, die werden eh von allen Seiten verfolgt, ja. That's the point. In meinen Augen haben sie da richtig gehandelt. Ja, liebe Freunde, kommen wir mal zum nächsten Bericht. Da haben wir einen Secretary of State, der Rubio, und der hat gesagt, ich sag's mal auf Englisch, the US will not allow Iran to establish control over the Strait of Hormuz and impose a fee for passing through it, said Secretary of State Rubio. Das heißt, die Amerikaner werden es nicht erlauben, dass der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormuz behält oder und dort eine Fee einrichtet. Eine Fee, das ist so eine Art Maut, also eine Passagengebühr, wie zum Beispiel die Ägypter beim Suezkanal. Ja? Interessanterweise hat der Iran bereits eine Gebühr eingeführt. Ja? Es ist schon so, da können die Amerikaner nichts dagegen machen. Erstens, der Iran hat die Kontrolle von der Straße von Hormuz und zweitens, er hat schon eine Gebühr eingeführt. Ja, und zwar, er lässt Schiffe passieren und die bezahlen nicht mit US-Dollar, die bezahlen mit Yuan, right? Und das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis. Der Iran hat aktiv die Kontrolle über die Straße von Hormuz und die USA können nichts dagegen machen. Ja, interessanterweise kam da ein Bericht raus von der Wall Street Journal, ja, und hier meldet sich US-Präsident Donald Trump zu Wort. Er teilte seinen Beratern mit, dass er bereit sei, sich zurückzuziehen, selbst wenn die Meerenge geschlossen bliebe, da eine Wiedereröffnung seinen Zeitrahmen von 4 bis 6 Wochen überschreiten würde. Leute, das hieß er auf Deutsch. Das heißt, der Trump, der macht da ein Step Back. So ungefähr, sollen sie doch die Strait of Hormuz haben. Ist überhaupt kein Problem. weil wenn wir jetzt da weitermachen, mein Zeitplan, das ist nicht okay. Ja, das hieß ja auf Deutsch, Land angreifen, mittendrin feststellen, naja, das können wir militärisch ja gar nicht packen, also step back. Dann dazu beim Rückzug noch dem Iran den Schlüssel für die Straße in Ormus oder den Schlüssel für die Straße von Ormus in die Hand geben, ja, und somit gewährleisten, dass der Iran über 20% des weltweiten Öls und LNG verfügen kann. Hurra, die ganze was kostet die Welt. Also souverän sieht anders aus. Ja, liebe Freunde, zu dem ganzen Iran-Krieg soweit. Da habe ich mir auch meine Gedanken gemacht und meine Meinung dazu ist wie folgt. Die Amerikaner haben sich verzockt. Die Amerikaner haben sich tierisch verzockt. Du kannst eine 3000 Jahre alte Kultur nicht einfach angreifen und irgendwie hinwegfegen und denken, dass du da sauber rauskommst. Das geht nicht. Ja? Und dann noch so ein Gedankenspiel. Die Amerikaner haben ja den Irak angegriffen. Das war 2003. Die haben Afghanistan angegriffen. Die haben den Iran angegriffen. Die haben teilweise Pakistan bombardiert. Was wäre denn, wenn sich die vier Länder, also Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, wenn sie ihre Querelen beenden, wenn sie sich zusammentun, zu einem Machtblock, politisch und militärisch, was würde dann passieren? Was würde dann passieren? Eurer Meinung nach? Da müssten sich die Golfstaaten überlegen, wo gehören wir jetzt hin? Oder wo wollen wir weiterhin uns hingehörig fühlen? Eher zu den USA oder eher zu diesem neuen Machtblock, bestehend aus Pakistan, Irak, Iran, Afghanistan? Denn so ein militärischer und politischer und wirtschaftlicher Machtblock, wie eben zitiert, der hätte dreimal mehr wirtschaftliches Power als die USA. Dreimal mehr. Und so einen Machtblock würde man nicht drohen können. So einen Machtblock, bestehend aus Iran, Irak, Afghanistan und Pakistan, würde niemand angreifen. Auf gar keinen Fall. Ohne es zu wollen, haben da die Amerikaner die Karten neu verteilt. Aber nicht zu ihrem Vorteil. Nochmal, Machtblock Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan. Golfstaaten überlegen sich, naja, wo sind wir sicherer? Wo können wir wirtschaftlich mehr rausholen? Naja, vermutlich im Osten. Dann kommen noch die Chinesen dazu, aus dem Ausende Gelände. Die Amerikaner haben einen Krieg begonnen, den sie nicht sauber beenden können und sie haben zu ihrem Nachteil gehandelt. Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung und ich denke, die Zeit wird es bringen. So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich melde mich nicht von euch ab, ohne noch einmal auf mein Buch Urban Survival, Überleben im Notfall, aufmerksam gemacht zu haben. Ich sage mir immer, ich biete euch seit mehr als 10 Jahren jetzt Content. Der Content ist für euch kostenlos, er kostet euch keinen Pfennig. Und wer mich unterstützen möchte und sich sagen möchte, okay, der Tom, der liefert fast jeden Tag, also nicht jeden Tag, ich möchte dem was zurückgeben, danke für euren Support. Ja, die Links, die haue ich hier unten rein in die Beschreibung des Videos. Ich melde mich ab. Mein Name ist Thomas Gart und mein Motto ist: Krieg ist scheiße, braucht man nicht. Alle Kriege dieser Welt, alle Kriege, die im Augenblick laufen, die sind unnütz. Die braucht man nicht. The way of the gun ist falsch. Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich liebe euch. Tschüss, Servus, macht alle gut. Und ja, ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Und Servus Deutschland. Jetzt aber, bye bye.